Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von How I Got Into Fintech, Karrierewege in die Branche, dem Format bei Payment Banking, in dem wir uns mit interessanten Köpfen aus der Branche unterhalten und ein bisschen nachvollziehbarer machen, wie man denn eigentlich den Einstieg in die Fintech-Branche schafft. Und das Spannende ist, wir haben da alle möglichen Karrierewege bisher auch schon und auch natürlich in Zukunft werden wir die weiterhin behandeln, also kleinen Auszug. Wir haben zum Beispiel unter anderem mit der Country Managerin Dach von Adyen gesprochen. Wir haben mit dem ein oder anderen interessanten Fintech-Gründer, Gründerin gesprochen, wie man denn seine eigenen Unternehmen gründet und damit erfolgreich wird. Und heute haben wir einen spannenden Gast, eine Gästin bei uns im Podcast, und zwar Shirin Marun von PwC. Hallo Shirin, schön, dass du da bist.
Ja, freut mich sehr. Ich freue mich auch.
Ich finde dich vor allem nicht nur deswegen spannend, weil du bist ja erstens noch sehr jung, hast in der Beratungswelt eine schöne Karriere so weit hingelegt und bin mir sicher, du wirst das auch weiterhin gut hinbekommen. Aber du bist auch ehemalige Leistungssportlerin und freue mich da auf die nächsten 45, 60 Minuten. Bin gespannt, was wir alles von dir lernen können. Und wir machen es eigentlich immer so. Kurze Vorstellungsrunde natürlich. Sag mal, wer du bist, was du machst und wo du momentan arbeitest, damit wir so ein bisschen einen besseren Einblick darin bekommen.
Sehr, sehr gerne. Ja, ich bin Shirin. Ich komme aus Berlin und sitze tatsächlich gerade auch in Berlin. Und dadurch, dass Berlin schon sehr, sehr früh das Zentrum für Startups und Innovation in Deutschland war, bin ich schon vor 10 Jahren in die Startup-Branche gekommen. Das heißt, ich komme ursprünglich gar nicht aus der Beraterwelt, sondern habe angefangen mit meinem ersten Weg bei Axel Springer Plug and Play, einem der national bekanntesten Accelerator-Programme für Pre-Seed-Startups, die sich dann gesplittet haben in APX und Plug and Play, und habe dort Pre-Seed-Startups begleitet, recht industrieagnostisch, ohne einen Fokus auf Fintech. Bin dann auch tatsächlich selber als Founders Associate, erste Mitarbeiterin von einem Startup, in ein Startup eingestiegen in der Pre-Seed, habe das mit aufgebaut. Und so begann meine Reise in das Startup-Ökosystem. Mittlerweile habe ich nicht nur das Startup mit aufgebaut, war dann nämlich danach noch in einem MedTech-Startup, Post-Series A-Stage, das heißt ein bisschen reifer, und bin dann erst durch meinen Finance-Hintergrund im Studium in den ganzen in die Beratungswelt gekommen. Habe viele Jahre M&A Transaktions Advisory gemacht in Berlin und in London, und aktuell arbeite ich bei PwC, tatsächlich aber auch nicht wirklich in der Beratungsschiene, sondern im Venture Capital und Startup Bereich und begleite dort Startups, und das natürlich auch mit unter anderem Fintech-Startups, auf der einen Seite in der Vorbereitung ihrer eigenen Finanzierungsrunden mit einem Programm, was ich leite, das PwC Raise-Programm, und auf der anderen Seite begleite ich Investment-Deals für unseren eigenen Corporate Venture Capital Fund, mit dem wir selber investieren.
Genau, das ist nämlich auch ganz spannend, finde ich. Also die offizielle Bezeichnung der Stelle heißt Co-Manager beim PwC Raise Investor Readiness Program.
Genau.
Co-Manager, was heißt, wie viele Leute sind da dabei? Also du hast gesagt, du leitest es. Ist das so eine Doppelspitze oder darf man sich das vorstellen?
Ich leite das Programm gemeinsam mit meinem Kollegen Alexander, und wir leiten ein Team von 5 Leuten, die dieses Programm zusammen ausführen, durchführen, planen, organisieren und zum Erfolg bringen. Und wir haben pro Startup-Programm und pro Kohorte jeweils 10 bis 12 Startups im Batch mit drin. Das heißt, die werden dann über einen Zeitraum von 3 Monate mit begleitet. Oftmals geht es länger als 3 Monate. Das ist wirklich das Hauptprogramm, aber Finanzierungsrunden lassen sich in 3 Monaten zwar gut vorbereiten, aber oftmals nicht durchführen und zu Ende bringen. Insofern begleiten wir auch oftmals darüber hinaus.
Okay, also ihr lasst die dann nicht direkt fallen, sondern steht denen schon zur Seite so ein bisschen länger, wenn es sein muss.
Genau.
Okay, super. Dann lass uns doch einfach mal ganz von vorne anfangen, als du noch zur Schule gegangen bist. Du hast dein Abitur gemacht. Zu der Zeit, denke ich mal, hast du noch nichts von Fintech gewusst, schätze ich mal, oder? Geschweige denn irgendwie wahrscheinlich, ja, Interesse für Finanzen vielleicht schon gehabt, aber wie sah es aus? Also als das auf Abitur zuging sozusagen, was waren deine Interessen? Was ich gelesen habe in deinem LinkedIn-Profil, du hast ja eine sehr gute Abiturnote mit 1,6 abgeschlossen.
Ja.
Top 10%, ja.
Genau, ich hatte tatsächlich noch überhaupt gar keine Berührungspunkte mit Fintech und mit Finanzen, Wirtschaft generell. Ich habe vor 12 Jahren mittlerweile Abi gemacht. Also das ist eine ziemlich lange Zeit her. Und als ich Abitur gemacht habe, gab es noch nicht die Möglichkeit, sich im Internet, auf Social Media etc. über Vorbilder, über mögliche Berufe, wie sie in der Praxis aussehen, zu informieren. Das heißt, man hat eigentlich nur von seinen Eltern, von den Eltern seiner Freunde, durch den Bekanntenkreis so eine grobe Richtung gehabt, in welchen Beruf man denn irgendwann reingehen könnte und was man studieren möchte. Von Unternehmertum war da wenig, dadurch, dass ich nicht aus einer unternehmerischen Familie komme. Das heißt, mein ursprüngliches Ziel war es tatsächlich immer, Ärztin zu werden.
Hat denn da, also unabhängig davon, dass es natürlich ein toller Schnitt ist, aber ich glaube hier in Bayern, ich weiß gerade gar nicht, ob das dann deutschlandweit auch gilt, wie das heutzutage ist. Ich weiß bloß, damals wäre 1,6 tatsächlich zu schlecht gewesen wahrscheinlich, um direkt einen Platz für ein Medizinstudium zu bekommen. War das dann auch der Grund, warum du es nicht gemacht hast, oder ging es dann in eine andere Richtung?
Tatsächlich, genau. Es gab noch nicht den Medizinertest. Man hätte 1,0 oder 1,1 haben müssen. Ich habe mich damals beworben und bin nicht reingekommen, was natürlich schon so anhand der NC-Richtlinien und Maßgebungen ziemlich streng war und vor allen Dingen auch nichts darüber aussagt, ob man dafür geeignet ist oder nicht. Ich bin dann erstmal rumgereist, weil ich kurz oder gleichzeitig zum Abitur meine Leistungssportkarriere aufgegeben habe beziehungsweise abgedankt habe von meiner Zeit damals in der Nationalmannschaft und bin dann erstmal rumgereist, habe mich parallel beworben und bin dann relativ schnell, als ich zurückgekommen bin, schon bei Axel Springer Plug and Play eingestiegen. Dadurch, dass man im Medizinerbewerbungsprozess oder im Bewerbungsprozess für das Medizinstudium nichts parallel anfangen soll und darf, sich anderweitig für Studiengänge einzuschreiben, weil man dann eine komplette Quotenmöglichkeit über die Wartezeitquote ausschließt, habe ich eben entschieden, ich fange zuerst an zu arbeiten und dann kann ich irgendwann anfangen mit dem Studium. Und über meine Laufzeit hinweg vom HR-Tech-Startup, was ich dann in meiner ersten Position nach Axel Springer Plug and Play mit aufgebaut habe, bin ich ja in den MedTech-Bereich reingekommen und habe in der Praxis gesehen, wie Ärzte arbeiten auf der einen Seite und wie das Gesundheitswesen funktioniert. Und das hat mich letztendlich davon abgebracht, Ärztin werden zu wollen.
Okay. Also so gesehen hat sich das dann alles in Wohlgefallen aufgelöst.
Absolut. Ich bin total happy, dass mein Weg so gelaufen ist und ich nicht Ärztin bin.
Ja, das ist das Wichtigste. Also es wäre schade, wenn du das jetzt irgendwie bereuen würdest oder so. Bin ich auch froh, dass das für dich alles super geklappt hat. Ich meine, wir kennen uns ja jetzt zumindest ein bisschen. Wir haben auch ein Vorgespräch gehabt, wo du auch schon viel erzählt hast zu deiner Karriere als Leistungssportlerin. Du hattest jetzt gerade erwähnt, du warst in der Nationalmannschaft. Unsere Hörer, die wissen das jetzt natürlich nicht, außer die kennen dich natürlich auch. Erzähl da ein bisschen mal was dazu. Also welche Nationalmannschaft war das? Was für einen Sport hast du betrieben? Und warum hast du aufgehört?
Sehr gerne. Genau, ich habe mit 2 angefangen mit Kindersport und Turnen und dann mit 5 mit der Leichtathletik und habe dann die Leichtathletik, bis ich 18, 19 war, komplett ausgeübt mit 5 bis 7 Mal die Woche Training. Und dann spezialisiert man sich im Laufe seiner Jahre, je älter man wird, je entwickelter der Körper dann auch ist letztendlich in die eine oder andere Richtung. Und bei mir war das von den klassischen Disziplinen, die man bei den Bundesjugendspielen machen muss und die man von denen auch kennt, wie Weitsprung, Sprinten, Werfen und eine Mittelstrecke, habe ich mich dann irgendwann spezialisiert auf Sprint. Und es gibt viele Sprintdisziplinen und Strecken. Das heißt, mein Trainer hat mich dann auf den verschiedenen Sprintstrecken ausprobiert und sie mit mir gemeinsam ausprobiert. Und am Ende stellte sich heraus, dass ich 300 Meter gelaufen bin, 200 Meter und 100 Meter. Und die 300 Meter Strecke ist die Vorarbeit für die 400 Meter, weil die darf man erst ab dem 16. Lebensjahr laufen, sonst übersäuert man zu schnell. Insofern bin ich dann Deutschlands schnellste 300 Meter Zeit gelaufen und das war der Kickstart von meiner 400 Meter Sportlerkarriere. Es ging dann alles recht schnell. Ich bin viele Jahre hintereinander weg, Berlin-Brandenburgische Meisterin geworden, Norddeutsche Meisterin und dann eine der jüngsten Teilnehmerinnen bei den deutschen Meisterschaften für die Leichtathletik. Bin dann dort immer ins Finale gekommen und 2008 dann auch unter die Top 3 und bin eine Zeit gelaufen, die sich dann am Ende als Qualifikationszeit für die Aufnahme in die Nationalmannschaft von Deutschland herausgestellt hat. Und somit bin ich dann Teil der Nationalmannschaft geworden.
Wie funktioniert es denn? Also, wenn du da eine Zeit läufst, die das unterbietet oder matcht, melden die sich dann bei dir oder also wahrscheinlich schon, ne? Weil die sind ja die monitoren das ja wahrscheinlich. Oder ist es dann eher so, okay, du hast die Zeiten, jetzt klopfst du mal irgendwie so an bei den entsprechenden Verbänden, wahrscheinlich eher andersrum, ne?
Genau, andersrum. Es
Ja.
sind bei jedem deutschen Meisterschaften, der ja vom Deutschen Leichtathletikverband organisiert wird, immer auch Bundestrainer, Kadertrainer mit dabei, die natürlich das junge Talent und Nachwuchstalent scouten. Und insofern wurde dann direkt, nachdem ich dort unter die Top 3 gekommen bin, mit mir gesprochen und ich habe eine offizielle Einladung bekommen in den Bundeskader und der Bundeskader hat mich dann zur Nationalmannschaft geführt. Dann wurde ich ausgerüstet mit der Nationalmannschaftskleidung und eingegliedert. Mit Lehrgängen ging es dann los, dass man dann regelmäßig mit der Nationalmannschaft zusammengekommen ist, Leistungstests gemacht hat, Fitnesslevel erreichen musste und halten musste, es gemeinsame Absprachen mit dem Vereinstrainer gab, die auf das gleiche Ziel hinausgewirkt haben, dass man eben bei internationalen Länderkämpfen mit dabei ist und Deutschland vertritt, bei Europameisterschaften, bei Weltmeisterschaften. Und ja, das war eine sehr, sehr spannende Zeit.
War das für dich, also spannend auf jeden Fall, war es für dich eher Stress teilweise auch oder hat es Spaß gemacht im Sinne, dass es dich fast schon eher entspannt hat, jetzt abseits des Schulalltages, sage ich mal, also wie hast du das gesehen oder kann man das so gar nicht irgendwie so richtig definieren, weil das wahrscheinlich ein bisschen was von allem, schätze ich mal, oder?
Ja, definitiv. Man muss natürlich berücksichtigen, dass ich sehr viel jünger war. Das heißt, so dieser typische klassische Stress, den man im Erwachsenenleben hat, der ist nicht vergleichbar. Sport war immer mein Leben und Sport ist auch immer noch ein großer Teil in meinem Leben. Und insofern ist es immer Spaß gewesen. Natürlich ist es ein ganz anderes Pensum, das man erfüllen muss, wenn man in der Nationalmannschaft ist. Und ich war sehr ambitioniert und habe mich dementsprechend auch immer sehr stark vorbereitet auf gewisse Meilensteine, die ich mir gesetzt habe. Und ja, dementsprechend war es so eine Mischung aus gewisser Art von Leistungsdruck, aber auch Spaß, weil ich meine Freunde im Sport hatte in der Leichtathletik, weil ich einfach unheimlich viele Menschen dort kannte und weil das für mich, es gab für mich nichts Besseres, als den Leistungssport auszuüben.
Du hast gerade erwähnt, das war dann auch nochmal eine neue, größere Herausforderung in der Nationalmannschaft verglichen jetzt mit dem reinen Vereinswesen, sage ich mal, oder halt oft, ich weiß nicht, wie das dann, wie hieß denn dein Verein, wo du warst nochmal?
Ich war erst im TSV Spandau 1860. Das war so mein Bezirksverein. Und dann bin ich in den SCC Berlin gegangen, weil dort auch einer der Kadertrainer trainiert hat. Und ich bin irgendwann aus meinem Bezirksverein herausgewachsen.
Okay, und als du dann eben in der Nationalmannschaft warst, dann haben die das Training nochmal angezogen oder haben anderes Training gefahren oder wie hat sich das geäußert?
Das hat sich so geäußert, dass der Bundestrainer sich mit meinem SCC Berlin Trainer immer abgesprochen hat, gemeinsam Ziele gesteckt hat. Aber dadurch, dass mein eigener Trainer mich ja am allerbesten kannte und auch schon seit wirklich vielen Jahren wurde da sehr viel Vertrauen auch in die Trainingsweise meines eigenen Trainers gesetzt, weil nicht jeder Sportler ist gleich, nicht jeder Körper funktioniert gleich. Und wenn dann dort allgemeine Anweisungen gegeben worden wären, wäre das wahrscheinlich eher kontraproduktiv geworden. Man hat eher wirklich sich auf gemeinsame Wettkämpfe geeinigt, bei denen ich dabei sein sollte, bei denen ich vertreten sein sollte und insofern den Trainingsplan auch wirklich angepasst und dann so gewisse grobe Richtlinien für eine Ausrichtung des Trainings auch wirklich gegeben. Das heißt, wenn du 400 Meter sehr, sehr gut laufen möchtest, dann musst du sowohl kurze Sprinteinheiten machen, als auch Überdistanzen laufen. Das heißt, längere Distanzen als 400 Meter. Du musst deine Kraft trainieren, du musst die Kraftausdauer trainieren, die Schnelligkeit, die Schnelligkeitsausdauer, aber auch die Grundlagenausdauer. Das heißt, du hast fünf Komponenten, die du in das Training mit einbauen musst. Und da wurde natürlich immer sichergestellt, dass wirklich auch diese fünf Komponenten mit berücksichtigt werden, sodass ich die optimale Fitness erreichen kann.
Du warst ja, glaube ich, noch nicht mal 20, als du dann aufhören musstest ja eigentlich. Es war ja dann verletzungsbedingt.
Genau.
Du hast es mir, glaube ich, schon mal erzählt, aber was ist denn so die Prime sozusagen für eine Athletin in deinem Sport? Also mit welchem Alter hat man sozusagen den Peak normalerweise erreicht, solange man halt jetzt eben nicht von Verletzungen zurückgeworfen wird?
In der Regel ist Leichtathletik eine der Sportarten, wo man mit dem Alter und mit der Trainingserfahrung besser wird. Und ich war definitiv noch nicht bei meinem Maximum. Wenn ich mir jetzt meine alten Konkurrentinnen anschaue, die teilweise immer noch trainieren und Wettkämpfe antreten und mittlerweile auch bei Olympia waren, dann sind die immer besser geworden. Es ist schwierig, jetzt ein genaues Alter zu erwähnen, aber in der Regel optimiert man sich bis Mitte, Anfang 30, je nach Körper und je nach Fitnesslevel. Und ich würde sagen, so ab Mitte 30 geht es dann oftmals bergab.
Da kann man dann vielleicht switchen zu Marathon, weil da ist man dann, glaube ich, erst so um die 40 dann wieder. Und das machst du jetzt, glaube ich, inzwischen, aber da können wir später immer noch dazu kommen.
Das stimmt.
Ja. Was mich jetzt total interessieren würde, ich will da jetzt um Gottes Willen nicht irgendwie in irgendwie Salz in die Wunden streuen, aber es ist einfach interessant. Es ist ja, kann ich mir vorstellen, man wird in die Nationalmannschaft berufen, man macht dann auch bei internationalen Wettbewerben mit, hat in deinem Fall ja dann auch Aussicht, bei den Olympischen Spielen mitzumachen. Und ich weiß, wie ich klein war, ich war nie irgendwie ansatzweise in der Chance sozusagen, da eine Karriereentrichtung einzuschlagen. Ich war in der Klasse, war ich einer der Besten bei den ganzen Leichtathletik-Sachen, aber das war es dann auch schon. Aber ich habe auch immer in dem Alter, ich mir dann so Leichtathletik angeschaut und habe mir vorgestellt, ach, wie cool das wäre, wenn ich irgendwie bei den Olympischen Spielen mitmachen könnte. Bei dir war das ja relativ nah sozusagen, dieser Traum, dass der in Erfüllung geht. Wie hat sich das angefühlt, als das dann eben nicht funktioniert hat, weil ich kann mir auch vorstellen, dass das eben einen langfristig natürlich dann auch vielleicht auch hilft, mit solchen Rückschlägen umzugehen. Das war, glaube ich, kann ich mir vorstellen, schon relativ schwierig wahrscheinlich.
Absolut. Also ich habe nicht freiwillig aufgehört mit dem Sport. Es war eine Entscheidung, die ich über mehrere Monate treffen musste irgendwann, weil mein Körper nicht mehr mitgemacht hat. Und das lag daran, dass mein linker Fußknochen, also mein Mittelfußknochen, einfach kaputt war. Also die Ärzte konnten mir noch nicht mal eine genaue Diagnose geben, weil das untypisch für alles war. Und insofern hatte ich noch nicht mal etwas, woran ich mich festklammern konnte, beziehungsweise die Ärzte hatten nichts, wofür sie mir eine spezialisierte Therapie geben konnten. Und so musste ich dann irgendwann, weil ich nicht mehr schmerzfrei trainieren konnte und nicht mehr schmerzfrei sprinten konnte, wirklich abdanken und habe das dann auch gemacht, weil es dann ja der einzige Ausweg war, meinem Körper die Ruhe und die Erholungszeit zu geben, mich dann auch wirklich auf mich zu fokussieren und mir die Chance zu geben, auf andere Themen zu machen und andere Erfahrungen zu machen. Aber Olympia ist natürlich immer auf der Wunschliste gewesen und war, wie du sagtest, gar nicht so weit weg. Ich habe 2010, 2011 aufgehört und 2012 war Olympia in London und ich hätte die Chance gehabt, mit der 4x400 Meter Staffel dorthin zu gehen. Das ist als 400 Meter Läuferin so ein bisschen die leichtere Eintrittskarte zu Olympia zu kommen, weil du im Staffelteam Qualifikationszeiten hast, die recht realistisch sind zu erreichen. Als Einzelathletin und Einzelkämpferin hast du einfach höhere und schwieriger erreichbare Qualifikationszeiten, als wenn du in der Staffel als Team antrittst. Insofern war das schon schmerzhaft, dann am Ende die Londoner Olympiade mit zu beobachten und zu sehen, dass du da wirklich auch die Leute kennst, die in der 4x400 Meter Staffel waren, gar nicht so viel älter waren. Und ich war eigentlich schon immer als Jüngere mit den Älteren mit dabei. Aber das wird etwas sein, was ich nie erreichen kann und werde mehr im Leben. Und ich habe mich mittlerweile damit abgefunden.
Aber ich finde es allein schon mega, dass du das, also dass du da im Prinzip in der Lage gewesen wärst, das zu schaffen. Und ich war halt einfach total unglücklich. Aber ja, ich denke, da kannst du schon stolz auf dich sein. Ich habe eine Frage, die mir gerade eingefallen ist. Warst du dann davor gesessen und hast dann auch so ein bisschen geschaut, okay, die Zeit wäre ich jetzt vielleicht gelaufen oder vielleicht hätte es dann doch nicht ganz gereicht? Oder hast du das mal irgendwie mal kurz gegengecheckt? Die Zeiten laufen, die du auch laufen kannst?
Also bei der Staffel sieht man ja tatsächlich nur die Endzeit, die Gesamtzeit. Ja. Das heißt, du weißt nicht die einzelnen Zeiten der Sprinterinnen. Aber ich bin auf einigen Wettkämpfen dann als Teilnehmerin gewesen und habe dann gesehen, beziehungsweise als Zuschauerin und habe gesehen, dass teilweise die deutsche Meisterin noch nicht mal meine Bestzeit gelaufen ist, ein Jahr nachdem ich mich verletzt habe. Und das sind schon wirklich, ja, Erkenntnisse, die dann wehtun.
Also, ich wollte gerade fragen, tut es dann eher weh oder ist es so ein bisschen Balsam auf die Seele? So, ich hätte es auf jeden Fall schaffen können. So, also es hätte geklappt und gut, es hat halt nicht geklappt, aber ich hätte es geschafft. Aber, oder ist es dann in
Beides.
dem
Ich
Moment
würde
eher?
sagen beides, weil du hättest den Titel natürlich gerne für dich gewonnen, weil du wusstest, und tatsächlich war in dem Jahr auch die deutsche Meisterin ist noch nicht mal eine starke Bestzeit von mir gelaufen, sondern wirklich eine Zeit, die gut erreichbar war. Insofern ist es irgendwie immer eine Mischung.
Okay. Okay, ja, interessant. Du bist dann, wie du gesagt hast, es war ja um die Abi-Zeit rum, ne? Also du hast ja, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, war sogar vor dem Abi, ne? Kurz vor dem Abi.
Genau, kurz vor dem Abi.
Ja, okay. So gesehen, war dann der Kopf, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, dann vielleicht sogar ein bisschen freier, um sich dann eben auf die ja, folgende Karriere sozusagen zu konzentrieren. Du hast ja auch vorhin schon das ganz gut angerissen, du bist dann zum Axel Springer Plug and Play Accelerator gegangen. Das war Anfang 2014, tatsächlich jetzt dann auch schon ja, über 9 Jahre her. Und hast dann, und das wollte ich nur noch mal kurz fragen, weil du hast deinen Bachelor gemacht in Business Economics in Berlin. Und hast dann deinen Master auch in Berlin gemacht.
Genau.
Hast du die direkt hintereinander gemacht oder hast du sozusagen erst den Bachelor, dann ein bisschen gearbeitet und dann den Master draufgesetzt?
Ich habe sie tatsächlich direkt hintereinander gemacht. Ich habe aber nebenbei immer viel gearbeitet und das war so das, was am Ende dann dazu geführt hat, dass ich auch im Startup wirklich Vollzeit Tätigkeiten ausüben konnte. Das heißt, in meinem Bachelor habe ich die ersten 3 Semester wirklich komplett Vollzeit gearbeitet und das dann auf Teilzeit runtergeschraubt, weil es sonst nicht mehr anders gegangen wäre, gerade an der Humboldt-Universität Berlin, die dann doch sehr quantitativ orientiert war, was die BWL angeht und Finance ja dann auch als Schwerpunkt einfach viel Zeit abverlangt hat. Und genau, im Master bin ich dann auch in Berlin geblieben, einfach aus dem Grund, weil ich unheimlich viel Auslandserfahrung schon vorab gesammelt habe. Ich habe in Australien gelebt, habe dort gearbeitet vor meinem Bachelor und war viel unterwegs und auf Reisen.
So typisch Work and Travel oder was hat das damit auf sich?
Genau. Ja, genau, insofern.
Okay. Ja, ich dachte, du wolltest noch weitererzählen. Entschuldigung.
Genau, war das eine spannende Zeit und hat mir auf jeden Fall eine gute Ausbildung gegeben.
Okay, und du hattest auch einen kurzen Stint als Visiting AI Researcher bei Siemens, halbes
Genau.
Jahr in, aber der Titel sagt es ja schon. Magst du da vielleicht nochmal was sagen?
Genau, also bei Siemens habe ich damals zur Akzeptanz von KI-Technologien geforscht. Das war unheimlich spannend, mit der Universität damals gemeinsam und habe im Unternehmen wirklich nach Prozessen geguckt, die schon KI-Technologien anwenden, gewisse Fallstudien mit denen gemeinsam durchgeführt und ja, in einer Zeit an KI geforscht, in der KI noch lange nicht so akzeptiert war und noch lange kein Buzzword war, wie es jetzt in der Zeit ist.
Also es klingt so, als ob das ewig her wäre. Es sind jetzt im Grunde ziemlich genau 3 Jahre, aber man muss ja sagen, also KI, das kam für viele ja im Mainstream so aus dem Nichts und ist so schnell eskaliert, sage ich mal, dass es sich schon echt anfühlt wie eine komplett andere Welt, ne?
Total.
Ja. Dementsprechend, also für dich ist das jetzt wahrscheinlich alles weit weniger, sage ich mal, überrumpelnd, als es vielleicht für viele andere wirkt, oder?
Das stimmt, wobei ich nicht gedacht hätte, dass die Disruption von KI wirklich dann so plötzlich kommt, weil in den letzten Jahren und wenn man sich die Entwicklung von KI und auch gerade die Akzeptanz und Implementierung von KI-Technologien anschaut in den letzten 60 Jahren, dann war das lange nicht so laut und kam lange nicht mit dem Knall, mit dem KI jetzt kam, wie es jetzt eben passiert ist. Und das habe ich tatsächlich nicht erwartet. Insofern kommt es recht plötzlich, aber es sind natürlich schon vermehrt Lösungen in den letzten Jahren auf den Markt gekommen und Durchbrüche passiert, die jemand, der vielleicht gar nichts mit KI vorher zu tun hatte, überrumpeln könnte.
Gut, und das war tatsächlich, nachdem du bei EY deine Vollzeitstelle hattest als Global Markets Business Development Strategy and Innovation Manager, oder was genau war das? Weil das war in London.
Genau, also ich kann vielleicht die ganze Zeit bei EY unter dem Begriff Transaktionsadvisory zusammenfassen. Also ich habe bei EY selbst M&A-Transaktionsgeschäft gemacht, M&A-Transaktionen mitbegleitet von der Buy-Side, aber auch von der Sell-Side und bin dann nach London in dem Zuge und habe das Gleiche gemacht, nur letztendlich mit einem sehr starken Innovationsfokus, weil ich neben all dem Transaktionsgeschäft und der Beratung auch noch privaten Startup im Advisory Board sehr, sehr eng begleitet habe und dort Sparringspartner war und viele Schritte des Aufbaus des Startups mitbegleitet habe. Insofern wollte ich dann irgendwann immer mehr im operativen Alltag wirklich diesen Innovationsfokus wieder zurückholen und habe das dann in London stark forciert.
Zu dem Zeitpunkt warst du ja auch schon knapp 2 Jahre bei EY. Davor, wie gesagt, deine Meriten dir schon verdient bei Axel Springer Plug and Play Accelerator. Wie hat sich die Zeit da angefühlt in der Phase? Ich meine, du hattest da schon eine gewisse Berufserfahrung. Die Dinge waren jetzt nicht mehr ganz neu für dich. Du hast auch in diesem ganzen Startup-Game sozusagen und in der Beratung, in der Begleitung schon sehr viel Erfahrung gesammelt. Hattest du zu dem Zeitpunkt das Gefühl, du bist angekommen oder haben sich dann da sozusagen neue Wünsche entwickelt oder Ideen für deine weitere Karriere? Was war so deine Gedankenwelt zu der Zeit?
Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich angekommen bin bei EY. Das ist auch der Grund, weswegen ich dann weitergegangen bin. Aber ich habe auf jeden Fall immer mehr gelernt und vor allen Dingen herausgefunden, was mir gut liegt, was meine Stärken sind, was meine Schwächen sind, was Themenfelder sind, die ich eher nicht machen möchte und was Themenfelder sind, die ich stärker machen möchte. Und vor allen Dingen habe ich gemerkt, dass auch gerade mit der Integration von wieder mehr Innovation in meinem beruflichen operativen Alltag neben meinem privaten, sage ich jetzt mal, Hustle, da Startups zu begleiten und beraten, dass ich das in meinem Alltag wirklich komplett wieder fokussieren möchte und dass ich meinen Anfang bei Axel Springer Plug and Play, bei dem Startup InStaff & Jobs und auch dann bei dem MedTech Startup wieder zurückholen möchte und beide Welten kombinieren möchte. Und das war dann der Start von der Kombination aus diesem Finance M&A Transaktionsgeschäft mit Startup, was dann am Ende mich sehr, sehr gut für den Venture-Bereich und in den Bereich und die Position, die ich jetzt innehabe, vorbereitet hat.
Bist dann 2021 zu PwC gegangen?
Genau.
Wie ist das genau abgelaufen? Hast du dich da selber beworben? Haben dich abgeworben?
PwC hat mich tatsächlich abgeworben. Ich war aber in der Zeit auch schon aktiv auf der Suche nach neuen Herausforderungen, neuen Jobs und habe mich aktiv genau für solche Berufe beziehungsweise Positionen beworben. Und dann hatte ich das erste Gespräch mit PwC und war eigentlich von Anfang an recht skeptisch, bevor ich das Gespräch hatte, weil ich sag mal, nicht die Farben wechseln wollte, sondern gerne aus diesem Beratungsumfeld heraus wollte. Und musste dann aber feststellen, dass die Position beziehungsweise auch das Umfeld, was PwC geschaffen hat, wirklich sehr interessant ist, weil wir bei PwC eben nicht nur Startups beraten und Startups unterstützen, sondern auch aktiv in Startups investieren mit unserem eigenen Fund und in Venture Capital Funds als Limited Partner, also als Investor für Funds selbst investieren. Das heißt, dann eben da auch noch eine dritte Komponente haben, mit der wir sehr nah an VCs und Investoren im Generellen dran sind und gleichzeitig aber auch noch Unternehmen, also etablierte Unternehmen, sei es kleine oder mittelständische Unternehmen oder wirklich große Unternehmen, dabei beraten und begleiten, ihre eigenen Venture-Einheiten aufzubauen und auch mit Startups zusammenzuarbeiten. Das heißt, es sind so viele Perspektiven, in die ich die Möglichkeit hatte und habe, reinzugucken, dass ich das einfach unheimlich spannend fand und vor allen Dingen vollumfänglich. Und das hat dann für mich am Ende, das war das schlagende Argument für mich, dort wirklich anzufangen und dann zu schauen, in welchen Bereich ich dort eigentlich rein möchte, und habe mich dann sehr, sehr schnell gefunden.
Und dieses ganze, sag ich mal, Investment-Spiel, diese Venture-Capital-Geschichte ist jetzt auch der Bereich, wo, sag ich jetzt mal, vielleicht etwas übertrieben blumig, dir jetzt gerade das Herz aufgeht, wo du sagst, das ist dein Ding, da fühlst du dich jetzt angekommen, oder hast du, das muss ja gar nicht daran liegen, dass es dir jetzt aktuell vielleicht nicht so gut gefällt, wie es sein könnte, sondern es kann ja auch sein, dass du sagst, okay, es gibt da noch weitere Entwicklungsmöglichkeiten, oder ich habe ein so großes Interessenfeld, dass ich jetzt schon weiß, das werde ich nicht ewig machen. Also lass uns da auch vielleicht mal ein bisschen teilhaben, wie es so in dir so ausschaut. Also kannst du sagen, das mache ich bis zur Rente so ungefähr, oder hast du da schon Hummeln im Hintern und sagst, okay, irgendwann, ich weiß nicht wann, aber irgendwann kommt noch was anderes.
Ich muss sagen, du hattest mich ja vorhin gefragt, ob ich angekommen bin. Ich fühle mich mittlerweile mit dem, was ich mache, sehr gut angekommen. Also ich weiß, dass Venture Capital der Bereich ist, der mich viele Jahre noch umtreiben wird. Und ich will da gar nicht sagen, das ist jetzt die nächsten 5 oder 10 oder 15 Jahre der Fall, weil ich glaube, dass wir uns und auch die Welt um uns herum sich sehr stark ändern wird, auch gerade vor dem Hintergrund der KI-Entwicklungen aktuell. Und deswegen kann ich dir da keinen Zeitraum geben, aber ich kann dir auf jeden Fall die Gewissheit sagen, mit Gewissheit sagen, dass ich Venture Capital eine unheimlich spannende Industrie finde und dass ich mit meiner Expertise und meinem Background und den Vorerfahrungen, die ich gesammelt habe, auf der einen Seite wirklich herausgefunden habe über mich selber, dass ich sehr gut in der Lage bin, wirklich Startups in der Frühphase, in der Early Stage zu unterstützen und das industrieagnostisch. Und in den letzten 1,5 Jahren habe ich mich da eben auch sehr viel mit Fintech-Startups auseinandergesetzt, aber auch mit anderen Industrien und Sektoren. Und auf der anderen Seite macht mir auch einfach wirklich die Analyse von potenziellen Investment-Targets und Objekten wirklich sehr viel Spaß, sodass ich dann auch immer wieder den Markt screene nach möglichen spannenden Opportunitäten oder auf diversen Konferenzen neue Gründer und Gründerinnen kennenlerne, wo ich sage, hey, das ist wirklich eine coole Lösung, die ihr da unterstützt. Und Venture Capital gibt einem die Möglichkeit, wirklich Kapital zu allokieren in Lösungen, die unsere Welt ein Stück weit besser machen. Und das ist ein unheimliches Privileg.
Du bist jetzt auch jemand, der Leuten wahrscheinlich auch super einfach, ja, jetzt fällt mir das deutsche Wort für Advice nicht ein, Ratschläge geben kann. Das ist so schlimm in unserer Branche manchmal. So viele Anglizismen, die einem direkt in den Kopf steigen irgendwie, aber manchmal schafft man es, das deutsche Wort nicht zu finden. Du kannst bestimmt tollen Leuten Ratschläge geben, die sagen, hey, ich hätte so viele Ideen, ist jetzt eigentlich erstmal auch egal, in welchem Business, aber ich verstehe gar nicht, wie schafft man das denn überhaupt, eine Firma zu gründen und genug Geld irgendwie zusammenzukratzen, damit man diese Idee dann auch umsetzen kann, beziehungsweise wie schafft man das, dann auch die passenden Leute zu bekommen. Man hört ja dann immer die Geschichten, ja, hier ist Steve Jobs in der Garage und dann hat er halt irgendwie seine zwei, drei Leute gehabt, die haben das dann halt irgendwie, ne, so die Nerds, die haben das dann für ihn umgesetzt, so, und dann denkst du dir manchmal so, okay, aber wo kriege ich die denn jetzt her? Ist das dann teilweise einfach Zufall und Glück? Kann man das systematisch machen? Gibt es da bestimmte, ja, einfach Anlaufstellen, wo ich dann hingehe? Also ist jetzt sehr allgemein gefragt, ne? Das ist sicherlich auch von Business zu Business verschieden. Aber wenn jemand mit so einer Frage zum Beispiel an dich rangeht, wie würdest du antworten?
Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man seine Mitgründer oder Mitgründerin findet. Es ist natürlich bei einigen das große Glück, dass sie diejenige oder derjenige, mit dem sie dann am Ende gründen, schon seit vielen, vielen Jahren kennen und auch schon durch viele Höhen und Tiefen des Lebens gegangen sind oder auch vielleicht schon mal zusammengearbeitet haben. Das ist natürlich die allerbeste Voraussetzung, aber nicht jeder hat das Glück. Es gibt die Möglichkeit, sich für einige Programme anzumelden. Da gibt es einige Programme im Markt, die ganz fokussiert genau auf die Suche nach dem nächsten Mitgründer oder Mitgründerin ausgerichtet sind. Es gibt Programme, die dir in der Inkubationsphase oder auch in der Ideenfindung für ein Startup helfen und dich dabei unterstützen. Und oftmals bietet das dann auch eine gute Plattform, um einen Mitgründer oder Mitgründerin zu finden. Und ja, dann gibt es natürlich oftmals auch die Möglichkeit, dass man aktiv in seinem Netzwerk fragt, dass man Social Media nutzt wie LinkedIn, um gegebenenfalls Profile zu durchleuchten, die eventuell zu dem passen, was man braucht. Und eventuell startet man sogar erstmal alleine und findet dann vor der ersten Finanzierungsrunde seinen nächsten Mitgründer oder Mitgründerin und startet mit einer Idee, baut schon mal etwas auf, was dann so überzeugend ist, dass man vielleicht Leute eher mit auf seine Reise mitnehmen kann. Also es gibt so viele Wege und ich würde sagen, wenn man eine Idee hat, soll man einfach losstarten, einfach machen und auf dem Weg dorthin trifft man unheimlich viele Menschen und vielleicht auch den nächsten Mitgründer.
Das finde ich jetzt einen coolen Überleitungssatz. Man trifft viele Menschen und Mitgründer. Das ist bei dir ja sicherlich auch der Fall. Du triffst viele Gründer, du triffst viele Investoren, kann ich mir vorstellen. Ich muss mal, also ich gehe jetzt mal von mir selber aus. Das ist bestimmt sehr individuell auch, aber man denkt ja erstmal, jemand wie du, der in so einem Job arbeitet, das ist wahrscheinlich relativ kaltes Business. Also da geht es um Zahlen, da geht es um Analysen, um irgendwelche Geschäftspläne und wie sieht es dann mit dem menschlichen Faktor aus? Weil ich kann mir auch vorstellen, dass du eben, das wäre jetzt die Frage, wie menschlich oder wie eng lernst du denn die ganzen Gründer und Investoren kennen? Also ist das eine Komponente, mit der du zu tun hast, die vielleicht auch gerade Spaß macht? Ist das kein Faktor? Und falls es ein Faktor ist, wie wirkt er sich auf dich aus? Also macht dir das Spaß?
Also ich kann dich beruhigen. Venture Capital ist ein People-Business, sagt man so schön auf Denglisch. Insofern komme ich neben all den Analysen und neben dem Zahlenspiel, was wir natürlich für uns drehen müssen, um dann auch wirklich den finanziellen Ausblick für uns zu sichern und auch auszurechnen, ist es natürlich auch immer so, dass wir die Gründer und Gründerinnen oder auch die Gründerteams sehr gut kennenlernen wollen. Gerade in der Frühphase, da geht es ja von Pre-Seed, Seed zur Series A. Gerade in den ganz frühen Phasen ist es wirklich fast am ausschlagkräftigsten. Das heißt, da guckt man sich das Gründerteam ganz genau an, lernt sie kennen, lernt ihre Denkweise kennen, lernt ihre Arbeitsweise kennen und versucht wirklich in der Due Diligence so viele Informationen wie möglich über die Ausbildung, über die Hintergründe, über die Erfahrungen der Gründer und Gründerinnen selbst herauszufinden, aber natürlich auch, ob es matcht. Und zwar muss man sich vorstellen, wenn man wirklich investiert als Investor im Venture Capital oder auch Corporate Venture Capital Bereich, dann begleitet man das Startup für im Durchschnitt 7 Jahre. Das heißt, 7 Jahre lang musst du mit dieser Person oder mit dem Investmentteam wirklich ein Herz und eine Seele sein, sage ich jetzt mal im übertriebenen Sinne, beziehungsweise am gleichen Strang ziehen. Und dann wäre es natürlich optimal, wenn man sich dann auch menschlich gut versteht. Und ich habe schon die ein oder anderen Fälle gesehen und auch von Ihnen gehört, wo das eben nicht der Fall war und wo man sich selbst dann im Weg stand. Und das ist dann einfach ungünstig für die Entwicklung des Geschäfts, aber auch für die weitere Zusammenarbeit. Deswegen ist das ein sehr, sehr großer Teil von meinem Job, der mir unheimlich viel Spaß macht, weil man smarte Menschen kennenlernt, weil man Menschen mit Leidenschaft kennenlernt, die daran arbeiten, mit ihrer Lösung die Welt zu verändern oder auch Märkte zu verändern, zu innovieren, zu digitalisieren. Und man lernt unheimlich viel.
Muss man sich da teilweise auch zügeln, um die, sag ich mal, kritische Distanz zu vielleicht charismatischen Gründerinnen und Gründern zu wahren? Oder ist das kein Faktor? Also
ich überlege gerade, wie ich am besten antworten soll. Also ich glaube, die professionelle Art und Weise, die man in seinem beruflichen Leben ausübt, die bin ich natürlich auch, also bringe ich natürlich auch so an den Tag. Aber je nach Phase des Startups begleitet man das Startup enger und weniger eng. Insofern lernt man sich schon gut kennen und da wäre es hinderlich und schade, wenn man dann auch seine persönliche Komponente komplett versteckt. Insofern bin ich so, wie ich bin ich auch im Job und das kriegen meine Startups, die ich begleite, meistens auch gut mit.
Ja, also war jetzt vielleicht auch ein bisschen blöd gestellt, die Frage, aber ich kann mir vorstellen, also oder ich stelle es jetzt mal einfach als Frage, hast du es auch schon mal erlebt, dass irgendjemand als Gründer, wo du gesagt hast, ey, ist eigentlich eine super Idee, ist eine Person, die eine ganz tolle Vision hat, aber es ist halt einfach irgendwie poor execution oder irgendwelche anderen Gründe, die dann dazu geführt haben, dass es halt einfach nicht hinhaut mit Investments und das Ganze dann im Sand versickert oder man es im Sand versickern lassen muss, nachdem man sich das eingehend angeschaut hat. Oder andersrum, dass man irgendjemanden kennenlernt, wo man sagt, hey, also jetzt mal übertrieben gesagt, das ist ein ganz schön ganz schönes Schmierlappenunternehmen, aber irgendwie, wenn man es rein aus monetäre runterbricht, dann muss man denen eigentlich Geld geben. Also gibt es so Situationen? Ich habe das jetzt mal bewusst ein bisschen übertrieben ausgedrückt, aber ich glaube, du weißt ungefähr, was ich damit sagen will.
Ja. Also nur weil es ein finanzielles Target ist, was für uns attraktiv ist vom Investment Case her, heißt das nicht, dass wir deswegen investieren. Wir wollen natürlich auch unser Portfolio mit Unternehmen füllen, welche auf der einen Seite vom Geschäftsmodell her für uns interessant sind, aber auch vom finanziellen potenziellen Return, den wir zurückbekommen. Aber auf der anderen Seite wollen wir natürlich auch unseren Alltag mit Menschen ausführen, die ja, uns Freude bereiten. Da muss man sich natürlich nicht immer super gut verstehen, aber es wäre schon förderlich, wenn man eben nicht denkt, das ist der letzte Schmierlappen. Insofern schauen wir da wirklich und gewichten verschiedene Komponenten und ziehen sie in Betracht. Und natürlich gibt es immer wieder auch Startup-Gründer und Gründerinnen, wo ich denke, hey, ihr habt ein super gutes oder großes Potenzial, arbeitet aber an einer Lösung, die, für die es keinen Bedarf gibt, für die es keinen Markt gibt, oder der Markt ist schon so fragmentiert und überlaufen, dass es einfach nichts bringt oder ein schwieriges Marktumfeld ist, wo wir dann aber auch wirklich ehrliches Feedback geben, weil am Ende ist es genau das, worauf die Startup-Gründer angewiesen sind, dass sie auch ein Feedback bekommen, das sie selbst weiterbringt, und vielleicht pivotieren sie dann nochmal mit ihrem Geschäftsmodell, denken nochmal drüber nach, wie sie dieses Geschäftsmodell vielleicht in ein funktionierendes Geschäftsmodell bringen können. Und am Ende muss man aber auch sagen, Investoren und Investorinnen sind auch nicht die Gurus und haben die Weisheit mit Löffeln gegessen.
Können auch mal schief liegen.
Sondern ja, können genau. Auch mal schief liegen. Insofern, gerade ein Gründer, der vielleicht in einem Markt unterwegs ist oder in einem Sektor unterwegs ist, in einer Industrie, in der er vielleicht vorher gearbeitet hat und einen Painpoint kennt, einen Schmerzpunkt in einer Industrie, den ich als eher generalistisch orientierte Person nicht wirklich auf dem Schirm habe, muss ich da dann teilweise auch auf die Meinung von Gründern und Gründerinnen mich verlassen und vielleicht auch mal einen Schritt zurück machen.
Hast du schon mal ein Startup kennengelernt, eine Idee, die für dich wirklich komplett neu war, die dich wirklich überrascht hat, im positiven oder im negativen Sinn? Kann mir vorstellen, dass sowas auch passiert?
Immer wieder eigentlich. Also das ist schon so, dass es ja auch immer wieder neue Märkte gibt und neue Bereiche, die dann in einen kompletten Blue Ocean Markt, das heißt in einen komplett leeren, weiten Markt, der eine neue Opportunität bietet, reingehen. Und deswegen gibt es die ein oder anderen sehr mutigen Gründer, die solche Märkte für sich neu erschaffen.
Gut, dann schwenke ich mal ganz hart zu was anderem um, wobei wahrscheinlich ist es trotzdem irgendwie connected, aber das wäre genau die Frage. Du bist auch Keynote-Speakerin. Wie muss man sich das vorstellen, kommt man dazu? Weil man muss ja dann auch irgendwie so ein bisschen, also die du ja zweifellos hast, Expertise aufweisen, aber trotzdem, also kommt es dann mit der Position, du arbeitest bei PwC in dieser Position und deswegen bist du interessant, kommt das, weil du es irgendwie auch so ein bisschen angestoßen hast? Wie schafft man das, dass man für Keynotes gebucht wird?
Ja, das hat sich tatsächlich recht organisch entwickelt, und zwar insofern, dass ich für das Thema, für Venture Capital, für Investments sehr stark meine Stimme einsetze und da auf LinkedIn auch sehr aktiv bin, Menschen auf mich aufmerksam geworden sind, aber auch natürlich PwC intern viel Aufmerksamkeit oder viel Aufmerksamkeit generiert wurde und meine Kollegen das auch mitbekommen haben. Und da PwC selbst einige Events organisiert und auch selbst sich immer mal wieder auf Bühnen positioniert, kamen meine ersten Anfragen tatsächlich intern, sodass ich dann auf Events PwC vertreten habe, über Investmenttrends gesprochen habe in verschiedenen Märkten, die ich mir enger angeguckt habe, und dort dann auch meine Expertise auf der Bühne geteilt habe. Und es ist dann tatsächlich so ein Schleudereffekt. Das heißt, es haben mich dann auf der Konferenz oder auf dem Event Leute gesehen im Publikum, die selbst Events organisieren, die selbst Konferenzen organisieren, die mich dann weiterempfohlen haben. Und je mehr man das macht, desto breiter wird es gestreut im Netzwerk, desto sichtbarer wird man, desto mehr kann man sich dann auch positionieren. Und dann hat man natürlich als Speakerin die Wahl, das dann auch wirklich zu forcieren. Und ich muss aber sagen, gerade im Venture Capital sehe ich das bei meinen anderen Kollegen im Markt, dass sie eigentlich alle immer wieder regelmäßig vertreten sind auf Investmentbühnen, auf Investmentkonferenzen, Startup-Konferenzen, weil man sich ja so auch als Investor positioniert und auf seinen eigenen Fund aufmerksam macht. Das heißt, es ist nicht komplett davon abgetrennt, sondern tatsächlich spielen dadurch sehr, sehr viele Startup, sage ich jetzt mal, Anfragen bei uns rein, die dann natürlich auf uns so aufmerksam geworden sind und uns dann natürlich die Arbeit erleichtern. Es ist nicht immer gegeben, dass die Qualität der Deals, die dann darüber reinkommen, auch wirklich gut sind, aber man hat immer mal wieder Glück und tritt dann so in einen Bereich, den man vielleicht vorher gar nicht für sich gesehen hatte.
Also es ist nicht einfach nur part of the game, sondern es ist auch was, was dir Spaß macht und tatsächlich auch produktiv, nicht nur dir wahrscheinlich was bringt im Personal Branding sozusagen, sondern halt auch tatsächlich auch im Arbeitsalltag.
Total, absolut. Ja. Macht mir sehr viel Spaß.
Wenn du jetzt jungen Menschen, die ja wie du damals vorm Abi stehen, vielleicht das Abi gerade hinter sich haben oder gerade irgendwie frisch von der Uni runterkommen, einen Rat geben müsstest, was du jetzt hiermit tun musst, wie würdest du sagen, können die zum Beispiel LinkedIn für sich nutzen in der frühen Phase? Weil das ist auch was ich auch immer wieder mal höre. Naja, LinkedIn ist ja eine vielversprechende Plattform. Berufserfahrene nutzen das ja sehr, sehr stark inzwischen und teilen da auch sehr viel von ihrer Expertise. Wie kann man das als jemand, der ja noch sehr am Anfang steht, für sich nutzen? Viele haben ja auch dieses Gefühl, ja gut, ich bin jetzt gerade, komme gerade von der Uni, dann hat man ja auch so ein bisschen so Imposter-Syndrom-mäßig das Gefühl, ich habe eigentlich gar nicht so viel gelernt, was kann ich denn schon? Aber das stimmt ja eigentlich auch nicht. Also wie würdest du so jemanden helfen oder einen Ratschlag geben?
Als allererstes würde ich sagen, nutzt diese Plattform wirklich, um euch zu orientieren an potenziellen Vorbildern. Ich hatte damals, als ich Abitur gemacht habe, nicht die Möglichkeit, mir Lebensläufe anzuschauen, mir genau anzuschauen, wie der Werdegang von jemandem war, wie er auf diese Position gekommen ist oder was er vielleicht schon vorher für Kenntnisse gesammelt hat, wie die Ausbildung war, etc. Insofern ist es mittlerweile viel leichter, sich wirklich Vorbilder zu suchen und diese dann auch anzuschreiben. Das heißt, wenn man dann ungefähr weiß, wo die Interessen liegen, würde ich mir Personen raussuchen, die dann genau solche Interessen genutzt haben, um dann einen potenziellen Job auszuüben, der vielleicht auch zu dir oder zu euch passen könnte. Und dann würde ich mein Netzwerk so aufbauen, dass ich den Menschen einfach eine Kontaktanfrage schicken würde und ganz frei raus den Menschen dann auch wirklich offen schreiben würde, hey, ich bin Student, ich habe total Respekt vor der Position, in der du bist und würde super gerne ein bisschen mehr darüber erfahren und würde mich trauen, dann auch wirklich in den Austausch zu gehen. Und es gibt überraschend viele Menschen, die in einer etwas seniorigeren Position sind, die ihr Wissen super gerne weitergeben wollen oder auch einfach an ihr Netzwerk, an ihr jüngeres Netzwerk, an Nachwuchstalente weitergeben möchten. Ich bin selber Mentorin in vielen Netzwerken, unterstütze junge Gründer, die vielleicht nichts mit Unternehmertum am Hut haben, aber unglaublich gerne gründen möchten oder auch Investoren oder Investorin werden möchten. Insofern macht das. Und ihr müsst, oder ich finde, junge Menschen müssen sich nicht unbedingt auch schon, wenn sie noch gar nicht wissen, was sie machen möchten und was sie ausüben möchten und sich immer mal wieder verändern, positionieren und festlegen auf einen Bereich. Weil wenn ich zurückgucke, habe ich mich in den letzten 10 Jahren immer wieder weiterentwickelt und weiter verändert. Am Ende, wenn ich jetzt zurückblicke, hat jeder Schritt, den ich gemacht habe, total viel Sinn ergeben und mich zu dem geführt, wo ich jetzt bin. Und ich habe das gefunden, was ich wirklich mit Freude ausübe, wo ich sage, das ist genau mein Bereich. Aber hätte ich mich schon frühzeitig auf ein Thema festgelegt, hätte ich mich vielleicht anderen Bereichen verschränkt und mich dadurch limitiert. Deswegen setzt euch nicht unter Druck, probiert aus. Das Erste, was ihr machen werdet, wird wahrscheinlich nicht das bleiben, was ihr machen werdet in Zukunft. Aber es ist ein guter erster Schritt und macht einfach. Traut euch, habt keine Scheu, sprecht mit den Menschen und wenn euch einer nicht antwortet, nehmt es nicht persönlich.
Ja, das tatsächlich ist extrem, was man da teilweise auch an Anfrageflut bekommt, leider auch dann von irgendwelchen Bots manchmal auf LinkedIn. Also wenn man da Pech hat, dann ist es halt einfach manchmal so. Also genau, würde ich auch so sagen. Also selbst ich habe eine relativ volle Inbox und ich bin jetzt bei weitem keine LinkedIn-Persönlichkeit in dem Sinn. Aber ich weiß von vielen Kollegen, auch von vielen Leuten in tollen Positionen, dass sie da auch sehr gerne antworten, wenn sie die Zeit finden. Und ja, also ihr seid natürlich auch nicht die Einzigen, die da sich dann trauen zu schreiben. Deswegen nicht erwarten, dass da auf jeden Fall was da zurückkommt, aber die Wahrscheinlichkeit ist jetzt auch nicht super gering. Von daher einfach machen, würde ich tatsächlich genauso sagen. Und was mich jetzt nochmal interessieren würde, wir reden ja auch oder haben jetzt heute zumindest sehr oft über junge Menschen geredet. Aus deiner Erfahrung, also die typischen Gründer, sind die, kann man die größtenteils in eine Altersgruppe reinquetschen, oder ist das total ein total bunter Strauß?
Ich darf jetzt nichts Falsches sagen.
Es muss jetzt nicht haargenau stimmen, aber sind es dann eher so Leute, die schon Berufserfahrung haben und dann so, keine Ahnung, Mitte 30 bis, keine Ahnung, Ende 40 sind? Sind das alles ganz junge Spunde, die noch gar keine wirkliche Berufserfahrung haben, frisch von der Uni kommen und sagen, hey, jetzt gebe ich aber mal richtig Gas, wenn ich es an die Wand fahre, ist dann eh wurscht, dann kann ich immer noch woanders anfangen oder mir was anderes überlegen.
Also der Grund, weswegen ich nichts Falsches sagen wollte, war, weil ich wirklich eine sehr, sehr weite Breite an verschiedenen oder verschiedenaltrigen Menschen quasi begleite. Und da ist alles von Mitte 20, Anfang 20 bis Mitte 60 dabei gewesen in den letzten Jahren. Insofern würde ich sagen, es gibt kein perfektes Alter, um zu gründen. Es gab mal eine Statistik, die gesagt hat, wenn man mit 34 gründet, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man ein Unicorn-Startup gründet, mit am höchsten, weil da die Dichte mit am höchsten ist. Aber es gibt natürlich sowohl Startup-Gründer, die direkt von der Universität heraus gründen, genauso gut wie jemand, der vielleicht 5 bis 10 Jahre in einer Industrie gearbeitet hat und dann dementsprechend gesehen hat, was vielleicht genau in dieser Industrie fehlt und was nicht gut funktioniert und deswegen genau aus diesem Schmerzpunkt, den man selber erlebt hat, im Unternehmen gründet. Deswegen würde ich sagen, es gibt kein optimales Alter, aber es braucht auf jeden Fall den Mut und die Risikobereitschaft und vor allen Dingen auch die Zeit, um zu gründen, weil wenn man dann gründet, dann kommt erstmal eine stark intensive Zeit an vielen Stunden, die man für sein Startup aufbringt und auch einigen Achterbahnfahrten, die man vor sich hat. Aber ich habe noch nie einen Gründer getroffen, der gesagt hat, es hat sich nicht gelohnt oder es lohnt sich nicht.
Wie alt bist du, wenn ich fragen darf?
30.
Okay, also noch hast du die Möglichkeit, ein Unicorn zu gründen mit hoher Wahrscheinlichkeit. Bei mir ist es schon ein bisschen schon ein bisschen rum mit 37 bald. Aber ich meine, es ist ja nur auch ich kann es noch schaffen. Es ist ja nur die Wahrscheinlichkeit, die abnimmt. Ja,
Absolut.
ich habe auch gerade geschaut, was mich interessiert hat, wie alt Jeff Bezos war, als er Amazon gegründet hat. Wenn mich nicht alles täuscht, war er auch 30, wie er da den Grundstein sozusagen gelegt hat.
Es gibt natürlich immer Ausnahmen und die
Ja.
bestätigen die Regel.
Ja, aber es ist spannend. Also mal schauen, wie es weitergeht. Auch jetzt bei dir. Also wenn wir in 10 Jahren nochmal wenn es unseren Podcast da noch gibt, miteinander sprechen, wie es dann ausschaut, wo es dich hin verschlagen hat. Vielleicht zum Abschluss noch, weil wir uns jetzt tatsächlich langsam der Stunde der Vollen nähern. Wir haben ja anfangs darüber gesprochen, dass du im Leistungssport unterwegs warst am Anfang. Inzwischen machst du das, sage ich mal, ich würde jetzt nicht sagen, auch Spaß, weil du da sehr ambitioniert weiterhin bist, aber eben jetzt nicht mehr leistungssportmäßig. Du bist letztens lass mich lügen, Halbmarathon oder Marathon gelaufen sogar, ne?
Halbmarathon.
Ja, wie lief's und, also im wahrsten Sinne des Wortes, wie lief's und war das dein erster? Ich glaube nicht. Und welchen Stellenwert hat das? Und was gibt dir das einerseits mit Bezug aufs Berufsleben oder vielleicht auch ganz isoliert gesehen, was der Sport für dich sozusagen für Wirkung hat?
Ja, also erstmal, wie lief es? Es lief sehr gut. Es war tatsächlich mein erster Halbmarathon, der eine hügelige Strecke hatte. Also ich bin schon viele Halbmarathon nie gelaufen, dreimal in Berlin unter anderem. Und Berlin ist ja zum Beispiel eine sehr flache Strecke. Wir haben ja hier wenig Hügel in Berlin oder wenig Berge. Und der Halbmarathon, den ich vor 4 Wochen mittlerweile gelaufen bin, war schon wirklich sehr, sehr hügelig. Insofern komplett neue Erfahrung, eine ganz andere Anstrengung und wirklich ein ganz anderes Level an Erschöpfung, die ich danach gespürt habe. Aber es hat sich gelohnt und es hat unheimlich viel Spaß gemacht und vor allen Dingen macht es mir sehr viel Freude, immer mal wieder auch mit dem Körper an seine Grenzen zu gehen und auch wirklich auszutesten, was der Körper wirklich in der Lage ist zu erreichen. Und man trainiert in der Regel optimalerweise 12 Wochen auf einen Halbmarathon hin, wenn man fit ist und wenn man im Laufe des Jahres immer wieder trainiert und auch immer mal wieder laufen geht. Das heißt, ich habe schon auf einer Grundlagenausdauer aufgebaut. Und die 12 Wochen intensives, fokussiertes, sehr zielgerichtetes Training davor gibt mir auf der einen Seite eine Struktur, dann natürlich auch eine gewisse, ja, Ablenkung und einen sehr, sehr guten Ausgleich. Also das ist Sport generell. Für mich ist Sport Ausgleich. Für mich ist Sport die Therapie, die ich brauche, um einfach mal, sage ich jetzt mal, Dampf abzulassen, Stress abzubauen, runterzukommen, mich zu erholen, in der Natur unterwegs zu sein, weil Laufen kann man überall machen und ich mache es total gerne in der Natur. Und das war schon immer der Fall. Es ist auch sehr gut für die mentale Gesundheit. Insofern, sowohl körperlich als auch mental, macht es mich einfach stark und fit. Und das ist, glaube ich, etwas, was in dem Job, in dem ich unterwegs bin, sehr wichtig ist, damit ich langfristig leistungsfähig bleibe.
Hast du gar einen Stift bei der Hand? Ich würde das nämlich alles unterschreiben und ich freue mich tatsächlich, weil ich jetzt nicht allzu fern im Anschluss an unseren Podcast selber gleich joggen gehen werde. Das hast du mir richtig Lust drauf gemacht.
Ja, cool.
Hörst du eher Musik dabei oder bist du jemand, der ja die Naturgeräusche um sich eher genießt?
Das kommt immer so ein bisschen darauf an. In der Regel zu 80% höre ich Musik, wenn ich wirklich immer im Wald unterwegs bin und ich total früh unterwegs bin, dann freue ich mich auch einfach nur den Vögeln beim Zwitschern zuzuhören, gerade jetzt im Frühling. Aber das ist eher seltener die Regel.
Und hörst du dann eher so Power-Playlists, die dich dann pushen oder eher so was Entspanntes, was dich zusätzlich runterbringt, sage ich mal?
Auf jeden Fall Power-Playlists.
Ja, okay. Habe ich schon fast gedacht, ja. Sehr gut. Hilft dir das auch beim, also jetzt beim Marathon, den du letztens gelaufen bist oder generell, wenn du bei so Competitions mitmachst, ist das dann ein Faktor, wo du dann einfach das Gefühl hast oder vielleicht, also es ist ja in den meisten Fällen auch so, dass man dann tatsächlich ein bisschen mehr Leistung abrufen kann, weil man halt diese Dynamik irgendwie so verinnerlicht.
Das ist tatsächlich das Spannende. Da sieht man die Leistungssportlerin bei mir. Ich laufe jeden Wettkampf ohne Musik.
Ach, da dann wieder nicht. Okay, interessant. Ja.
Genau, weil
Okay. Spannend.
im 400-Meter-Lauf war ich sowieso im Tunnel. Das ist aber relativ
Okay,
schnell
genau.
durch und du darfst auch gar keine Musik hören. Beim Halbmarathon suche ich mir meistens eine Laufpartnerin und das ist eine Laufpartnerin, mit der ich auch schon damals in der Nationalmannschaft gelaufen bin. Insofern zieht man sich gemeinsam und man wird ja auch immer wieder am Streckenrand angefeuert. Und wenn ich jetzt Musik hören würde, dann würde ich das ja gar nicht mitbekommen. Insofern mag ich es auch, all die Emotionen dann mitzubekommen und auch wirklich dieses Gefühl vom Dabeisein, auch mal irgendwie erschöpft zu hecheln, wenn man mal aus der Puste ist oder auch einfach nur seine Laufpartnerin zu unterstützen oder auch wenn ich mit Freunden laufe, je nachdem, dass man auch mal immer wieder sich Motivationssprüche zuwirft, die dann einen durch diese Strecke tragen. Das ist schon wichtig, dass man dann da nicht alleine in seinem Tunnel quasi steckt.
Ja, das ist aber interessant auch, dass man das dann gar nicht darf. Ich meine, klar, weißt du, was so für einen Hintergrund hat? Ich meine, wahrscheinlich muss man sowieso mal den Startschuss hören und sollte den nicht verpassen, das ist klar.
Genau, das sind
Aber es ist
einfach.
tatsächlich verboten, ja.
Ja, genau, es ist verboten aufgrund der Wettkampfrichtlinien, weil es gibt ja immer mal wieder bei Wettkämpfen auch Ansagen oder auch gerade beim Halbmarathon eine Gruppe von Menschen, die dir vielleicht in die Füße laufen könnten, wenn du das nicht mitbekommst, ne? Wenn du das nicht hörst, ist das quasi Verletzungsvermeidung. Es ist auch einfach die Aufmerksamkeit, die du haben solltest, falls auch mal ein Auto oder ein Motorrad an dir vorbeifährt. Und das ist ab und an der Fall. Normalerweise ist ja die Strecke gesperrt für Autofahrer und Motorräder. Aber es gibt natürlich auch immer mal wieder Streckenposten, die dann immer mal wieder abgefahren werden vom Organisationsteam, um vielleicht, weiß ich nicht, die Strecke zu beobachten oder auch zu schauen, dass alles gut läuft oder wenn die Strecke gefilmt wird, dass das Kamerateam an dir vorbeiläuft. Je nachdem, wie groß der Halbmarathon ist, kann das auch der Fall sein. Und insofern ist es einfach wirklich eine Risikovermeidung, die damit erreicht werden soll. Das machen natürlich nicht alle und es gibt immer noch viele, die wirklich mit Kopfhörern laufen, aber ich finde das in der Regel so amüsant und also wirklich auch schön mitzubekommen, was am Streckenrand passiert, dass ich das nicht brauche.
Okay. Ja, da bin ich wahrscheinlich ein bisschen zu grün hinter den Ohren, weil ich habe jetzt 2 Halbmarathons gelaufen. Das war aber jetzt auch schon, über, ich glaube, 15 Jahre auch fast her. Und das war jeweils in Nürnberg, der Stadtlauf. Und der war jetzt wahrscheinlich lange nicht so groß wie jetzt der Berlin-Marathon. Also was heißt wahrscheinlich, das kannst du streichen. Der war, das ist sicher nicht so groß. Ja, aber spannend. Von daher, auch das sehr interessant gewesen jetzt, da deine Erfahrungen mal so ein bisschen zu hören. Und ich würde sagen, wir sind tatsächlich am Ende des Podcasts angekommen. War super schön, mit dir gesprochen zu haben und da mal in alle möglichen Lebensbereiche Einblicke bekommen zu haben. Ich wünsche dir weiterhin ganz viel Erfolg und also sowohl bei deinen Marathonaktivitäten als auch dann natürlich in der Karriere weiterhin. Und wir werden dich ja wahrscheinlich auch als Speakerin auf einem der nächsten Payment and Banking Events mal wieder sehen dürfen. Von daher sehen wir uns da bestimmt auch mal wieder.
Ich würde mich freuen. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vielen lieben Dank für die Einladung und bis ganz bald.
Danke dir. Bis dann. Ciao.
Bis dann.